Wer war letzten Sonntag im Gottesdienst hier? Okay, ihr wisst, dass wir eine neue Serie angefangen haben. Die wird nicht so sehr lang gehen, aber es soll gehen um einen Aspekt unserer Berufung, die wir in Gott haben, nämlich, dass wir Verwalter sind. Und das letzte Mal so einleitend ein bisschen was gesehen, so dass die groben Züge, das Allgemeine, dass wir Verwalter sind und dass wir von Gott Dinge anvertraut haben. Und wir haben einen Unterschied gesehen zwischen Besitz und Eigentum. Für diejenigen, die das letzte Mal nicht da waren, es gibt Dinge, die sind mein Eigentum und es gibt Dinge, die habe ich im Besitz, aber die sind nicht mein Eigentum. Und als kleines Beispiel, jetzt befürchte ich bloß, ich habe sogar noch einen da. Das ist immer gefährlich, wenn du bei irgendwelchen Konferenzen bist. Da wird am Ende immer noch gesammelt und hinterher ist dein Geldbeutel leer. Gut, also, das hier ist ein Geldschein. Und dieser Geldschein ist in meinem Besitz. Und den kann ich auch eintauschen gegen Waren. Und dieser Geldschein ist allerdings nicht mein Eigentum. Dieser Geldschein, schaut mal genau drauf, da steht der Besitzer drauf, der gehört der Europäischen Zentralbank. Ähnlich ist es mit deinem Personalausweis oder mit deinem Reisepass. Bei manchen ist es vielleicht auch so mit ihrem Haus, wird man jetzt vielleicht nicht ganz so sehen, aber wenn da noch ganz viel Schulden drauf sind, dann bist du zwar der Besitzer des Hauses, aber der Eigentümer ist streng genommen eigentlich die Bank. Und erst wenn es abbezahlt ist, dann gehört das Haus dir. Oder andere Dinge, die du geliehen bekommen hast. Ich erinnere mich noch vor einiger Zeit, da hatten wir in Ulm in unserer Schule einen Einbruch und da wurde unter anderem eine Gitarre gestohlen und ein Beamer, der dort bei mir im Büro stand. Und beides hat nicht der Schule gehört. So, es war zwar in unserem Besitz, aber es war nicht unser Eigentum. Und das ist wichtig, dass wir dieses Konzept verstehen, dass es sein kann, dass wir Dinge in unserem Besitz haben, die nicht unser Eigentum sind. Und jetzt ist wichtig, dass wir all die Dinge, die wir so haben, dass wir unterscheiden können, welches von denen ist unser Eigentum und welches ist nicht unser Eigentum. Und die das letzte Mal da waren, die haben da jetzt schon einen kleinen Vorteil, weil die wissen nämlich, wie man das rausbekommen kann. Also zum Beispiel mein Geld, habe ich schon gesagt, gehört eigentlich der Zentralbank, ist definitiv nicht mein Eigentum. Die Kleider, die ich hier anhab, was denkt ihr? Wessen Eigentum ist das? Er war letztes Mal dabei. Gottes Eigentum. Ja? Mein Auto, was draußen steht. Wessen Eigentum? Gottes Eigentum. Das Haus, in dem wir wohnen, nicht Eigentum der Bank, auch nicht mein Eigentum, Eigentum Gottes. Die Zeit, die ich habe. Nicht meine Zeit, Eigentum Gottes. Meine Familie, definitiv nicht mein Eigentum. Eigentum Gottes, durch persönliche Entscheidung sowieso. Und jetzt fragst du, ja, und welcher Teil von meinem Besitz gehört nun mir? Welcher Teil von meinem Besitz ist nun mein Eigentum? Und ich habe euch eine Folie mitgebracht, ihr könnt es hier sehen. Genau, die Wand ist leer, für diejenigen, die das auf der Aufnahme hören. Letztendlich gehört gar nichts uns. Denn die Bibel sagt uns, dass wir erkauft worden sind von Gott. Die Bibel sagt uns, dass wir noch nie unser eigener Herr waren. Und, kleine Bemerkung am Rande, wir werden es auch nie sein. Wir werden niemals vollkommen unabhängig leben. Und diese ganze Diskussion und diese ganzen Gedanken, die du immer wieder hörst, so ich gehöre mir und ich kann mit meinem Leben, was ich will, oder vor vielen Jahren hatten wir mal diesen Slogan, mein Bauch gehört mir, oder was auch immer das sein wird, all das kannst du in die Tonne klopfen, denn es ist nicht so. Die Tatsache ist, dass wir von Anfang an schon nicht uns gehört haben. Die Bibel spricht davon, dass wir Sklaven der Sünde waren. Wir waren Sklaven dieser Macht, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, ich möchte es jetzt auch nicht weiter vertiefen, dieser Macht der Sünde. Und Jesus kam und hat uns freigekauft und jetzt sind wir seine Sklaven, seine Diener, sein Eigentum. So alles, was wir haben, Unser ganzer Besitz, unsere Zeit, unsere Gaben, was unser Leben so alles ausmacht, ist nicht unseres. Nur geliehen, nur Verwalter. Und das haben wir das letzte Mal so ein bisschen gesehen. Und ich möchte heute auf einen Teilaspekt eingehen. Ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, das Ziel dieser Serie ist nicht, die Finanzierung unseres Umbaus zu sichern. Also das kommt irgendwann auch noch vor und ich habe euch auch schon angedroht, dass ich euch das Geld aus der Tasche ziehen werde. Nein, aber es wird schon auch noch um Geld gehen. Aber das ist eigentlich nicht das Ziel, weshalb diese Serie uns beschäftigen wird. Sondern es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, dass all das, was wir haben, dass wir es einsetzen sollen, so wie derjenige es möchte, dem es gehört. Wir haben uns auch damit beschäftigt, wenn wir Dinge anlegen, wenn wir Geld anlegen. Also du bringst dein Geld auf die Bank oder du vertraust dein Geld einem Fonds an oder was auch immer du mit deinem Geld machst, dann erwartest du, dass dieses Geld in deinem Sinne verwaltet wird. Das heißt, du möchtest typischerweise bei Geld, dass es sich vermehrt. Oder du hast eine Eigentumswohnung, in der du nicht selber wohnst. Und weil die nun ein bisschen weiter weg ist, ich erinnere mich noch, der Helmut, der hatte mal ganz schlimme Erinnerungen, eine Wohnung in Nürnberg. Was er von dem Verwalter dort erwartet hat, war den Wert, ja, der vielleicht nicht so hoch war, wie man dachte, aber diesen Wert einfach zu erhalten. Versteht ihr? Jemand, der unser Eigentum verwaltet, von dem erwarten wir, dass er es so tut, wie wir das wollen, wie es unseren Interessen entspricht. Und da gibt es auch den Straftatbestand der Untreue im bürgerlichen Gesetzbuch. Und den haben wir uns das letzte Mal auch ganz kurz angeguckt. Und heute soll es eben gehen um unsere Zeit, um unsere Gaben. Und ich möchte euch einfach mal, bevor wir uns über die geistlichen Hintergründe so ein bisschen näher austauschen und da ein bisschen was darüber hören, möchte ich euch mal zu einem kleinen Gedankenexperiment mitnehmen. Stell dir mal vor, du gehst morgen zum Einkaufen. Heute ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber du gehst morgen zum Einkaufen. Und du hast einen vollen Geldbeutel. Ich weiß nicht, was für dich jetzt voll wäre, aber ich denke jetzt mal so deutlich dreistellig, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und mit diesem Geldbeutel gehst du zum Einkaufen. So, du schlenderst durch die Regale und durch die Geschäfte, durch die Fußgängerzone und du siehst so das eine oder das andere. Oder andersrum, du gehst mit dem Geldbeutel, den ich gerade hier hatte, da waren jetzt genau 15 Euro drin, und du weißt, dass der für den Rest des Monats noch reichen muss. Und du gehst zum Einkaufen. Was ist der Unterschied? Kaufst du anders ein? Manche sagen jetzt, nein, ich habe eine Einkaufsliste, das, was da draufsteht, das wird gekauft und ansonsten nichts, egal wie viel im Geldbeutel drin ist. Und ich glaube, die meisten von uns, die werden sich doch dadurch beeinflussen lassen, dass sie wissen, oh, der Geldbeutel, der ist prall gefüllt. Das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb manche Leute am Anfang des Monats immer ein bisschen mehr ausgeben und am Ende des Geldes dann noch viel Monat übrig ist. Da muss man schon auch ein bisschen lernen, Dinge einzuteilen, aber darum geht es mir heute eigentlich nicht. Um was es mir geht, ist, dass wir verstehen, dass unsere Zeit nicht unendlich ist. Wir denken immer, wir haben einen prall gefüllten Geldbeutel, vor allem wenn wir jung sind. Je älter du wirst, desto mehr stellst du fest, dass dieser prall gefüllte Zeitgeldbeutel nicht so voll ist, wie du denkst. Abgesehen davon, dass niemand von uns weiß, wie viel da noch kommt. Im Prinzip denkt jeder von uns, da wird schon noch viel Geld drin sein. Aber wie das aussieht, wir hatten kürzlich ein Pastorentreffen. Da waren wir in Asch auf der Alp und einer der Pastoren, der angemeldet war, kam nicht. Sowas kommt ab und zu mal vor, wir haben uns da auch nichts weiter dabei gedacht. Am Ende des Tages kam eine E-Mail von seiner Frau, dass er auf dem Weg zu dem Pastorentreffen einen Autounfall hatte. Und er musste notoperiert werden, ein Teil vom Darm musste entfernt werden. Jetzt hat man noch festgestellt, dass, vermutlich bei einem Röntgenbild oder bei einem CT oder sowas, dass er auf der Niere noch einen Tumor hatte, den man sonst vermutlich gar nicht festgestellt hätte. Und ich habe mir so gedacht, ich bin auch gefahren. Und ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob er vielleicht unachtsam war oder sonst irgendwas. Aber wie oft hat es gar nichts damit zu tun, welche Fehler du machst, sondern irgendjemand anders nimmt dir die Vorfahrt und dein Leben ist von heute auf morgen zu Ende. Und das ist so was, wo ich immer mal wieder drüber nachdenke. Gut, ich bin nun ein bisschen mehr im Verkehr unterwegs, aber es gibt Leute, die haben mit 25 einen Herzinfarkt. Es gibt Leute, die sterben an irgendwelchen Dingen. Was es auch immer sein mag. Vollkommen unerwartet. Und niemand von uns weiß, wie viel Zeit uns eigentlich noch bleibt. Und jetzt können wir da nicht sagen, ja, da muss man ja nicht alles so eng sehen. Und wenn ich immer damit rechnen müsste, dass ich sofort tot bin, so kann man ja auch nicht leben. Und ja, da ist auch was dran. Luther hat mal gesagt, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Könnten wir auch sagen, so ein Blödsinn. Wir haben uns das auch immer überlegt. Wir rechnen damit, dass Jesus wiederkommt. Wir haben es vorher auch gesungen, wenn Jesus wiederkommt. Haben wir gesagt, im Prinzip bräuchten wir eigentlich unsere Schulden gar nicht abzubezahlen, weil Jesus kommt sowieso vorher wieder. Lassen wir die Schulden einfach stehen. Aber ich denke, man muss da so, auch einen weisen Weg so dazwischen finden. Und trotzdem rät uns die Bibel dazu, daran zu denken, dass unsere Zeit begrenzt ist. Und ich möchte, wenn ihr die Bibeln dabei habt, dass ihr mit mir aufschlagt Psalm 90. Manche brauchen jetzt gar nicht nachzuschlagen, weil sie sowieso auswendig wissen, was da steht. Psalm 90, Vers 10 und Vers 12. Das sagt, ich glaube, der Psalm ist von Mose, wenn ich mich richtig erinnere. Da sagt Mose Folgendes. Unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Aus heutiger Sicht würden wir vermutlich zusetzen, wenn es hochkommt, 100. Doch worauf wir stolz sind, ist nur Mühe, viel Lärm um nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch fliegen sie dahin. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Moses bittet Gott, und man muss sich einfach auch mal vor Augen halten, dass der das geschrieben hat, der war 40 Jahre in Ägypten, dann war er 40 Jahre in der Wüste und dann hat er 40 Jahre lang das Volk durch die Wüste ins gelobte Land geführt und ist mit 120 gestorben. So, wenn unser Leben lang ist, sagt er, dauert es 80 Jahre. Gott hat ihm 50% draufgegeben. Und trotzdem sagt er, alles, was wir denken, was in unserem Leben irgendwie toll wäre, ist eigentlich bloß, mir ist hier übersetzt, nur Mühe, viel Lärm um nichts. Je nachdem, wie es in deiner Übersetzung steht, wird da vielleicht was Ähnliches anders formuliert stehen. Wir haben nicht ewig Zeit. Und die Frage ist, was tun wir mit unserem Leben? Und die Antwort, die wir so oft hören und die viele von unseren Zeitgenossen leben und die wir vielleicht sogar selber leben, weil wir das so gewohnt sind, weil wir so aufgewachsen sind, weil wir diese Werte entsprechend vermittelt haben. Wir wollen das meiste aus unserem Leben rausholen. So, unser Leben ist wie so eine Orange, wo du einfach so viel wie möglich Saft rausquetschst. Und da sagen Leute, also okay, wenn meine Zeit schon begrenzt ist, dann will ich wenigstens Spaß haben. Ich will Karriere machen. Ich will mein Leben genießen. Ich will meine Träume verwirklichen. Und ich denke, jeder hat irgendwie so Träume. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was wäre eigentlich dein Traum? Vielleicht könntest du auch spontan irgendwas sagen. Manche Leute haben ja so eine Bucketlist oder auf Deutsch heißt es, glaube ich, die Löffelliste, bevor man den Löffel abgibt, was man noch tun möchte. Und manche Leute machen die relativ früh und da stehen dann, was weiß ich, 10, 15, 20 Sachen drauf und dann versucht man die so abzuarbeiten. Was ich noch irgendwie machen möchte, bevor ich sterbe. Aber ich glaube, was bei vielen Leuten nicht vorkommt oder wo sie sich nicht drüber im Klaren sind, ist, was ist eigentlich das, was wirklich zählt? Was wird von meinem Leben irgendwann mal übrig bleiben? Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, was wird das sein, wo ich sage, ja, dafür hat es sich gelohnt? Und jemand hat mir mal gesagt, wenn du mit Menschen am Ende ihres Lebens sprichst und sie fragst, was sie in ihrem Leben am meisten bereuen oder was sie auf jeden Fall anders machen würden, dann werden die wenigsten Leute sagen, also wenn ich mein Leben nochmal leben würde, dann würde ich mehr Urlaub machen. Oder die wenigsten Leute würden sagen, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen würde, würde ich einen anderen Beruf wählen, wo ich mehr Geld hätte verdienen können. Aber was viele, viele Leute sagen ist, ich würde mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ich würde mehr Zeit mit meinen Eltern verbringen. Ich würde mehr Zeit in Beziehungen investieren. Und diejenigen, die vielleicht noch so ein bisschen einen geistlichen Aspekt in ihrem Leben haben, die würden vielleicht sagen, ich wünschte, ich hätte meinem Nachbarn was von Jesus erzählt. Oder ich wünschte, ich hätte mehr für das Reich Gottes getan. Weißt du, wer von euch diesen Film kennt, Schindlers Liste? Die beeindruckendste Szene für mich in diesem ganzen Film ist ganz am Schluss, wo im Prinzip das Happy End eigentlich ist, wo Schindler durch, also Oskar Schindler war ein deutscher Fabrikant, der am Anfang eigentlich nur Kriegsgewinnler war, der möglichst viel Geld verdienen wollte und auch mit den Nazis zusammengearbeitet hat, um einfach möglichst einen großen Reibach zu machen. Aber der durch bestimmte Umstände einfach auf die Not der Juden dort im Dritten Reich gestoßen ist und der dann versucht hat, möglichst viele Juden zu retten, indem er sie in seinen Betrieb integriert hat und ganz, ganz viele Juden bei sich angestellt hat. Und weil er ein kriegswichtiger Betrieb war, durften die quasi nicht im KZ umgebracht werden. Und am Ende, wie das Dritte Reich dann zusammengebrochen war, wurden diese Juden befreit und haben sich bei ihm bedankt. Und haben sich aus ihren Goldzähnen und was weiß ich was, haben sie ihm, glaube ich, einen Ring oder irgendwas gemacht, um sich bei ihm zu bedanken. Und dann dachte ich mir, der Mann, der geht dann so an diesen Menschen entlang, die er gerettet hat. Und ich dachte mir, jetzt kann er stolz darauf sein, was er geschafft hat. Und was sagt er? Er sagt, mein goldenes Parteiabzeichen, so und so viel Mark, wenn ich das hätte einschmelzen lassen, ich hätte nochmal 2 retten können. Wenn ich das noch gemacht hätte, ich hätte nochmal 10 retten können. Wenn ich das gemacht hätte, ich hätte nochmal 5 retten können. Der Mann hat nicht auf die, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, ein paar hundert waren es, er hat nicht auf die, wie viel? 1300? Also gut, wie auch immer. Er hat jedenfalls in meinen Augen unglaublich viel getan. Aber was er gesagt hat, war, es hätte mehr sein können. Ich hätte mehr machen können. Und ich weiß auch nicht, ob man mit dieser Haltung durch sein ganzes Leben gehen kann. Immer zu sagen, ja, ich könnte noch irgendwie noch ein bisschen mehr rausquetschen, noch ein bisschen mehr machen. Und ich glaube, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber das hat mir so gezeigt, der Mann, der am Anfang eigentlich nur darauf geschaut hat, dass er möglichst viel Geld verdient, dem waren am Ende seines Lebens plötzlich ganz andere Dinge wichtig. Und diese Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, die spricht davon, dass wir diesen Prozess, dass wir diese Erkenntnis nach Möglichkeit möglichst weit fortziehen in unserem Leben. Dass wir nicht am Ende unseres Lebens sagen, jetzt sehe ich, dass die Zeit kurz ist, aber jetzt kann ich nichts mehr ändern. Sondern dass wir möglichst früh anfangen, darüber nachzudenken, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich das, was zählt in meinem Leben? Und wenn du jemand bist, der Jesus nachfolgt und der von ganzem Herzen brennt für sein Reich und für Gott, dann ist, denke ich, sicher auf jeden Fall das eins, wo du drüber nachdenken solltest, dich ins Reich Gottes zu investieren. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ja, ich komme hier zwar vielleicht sogar regelmäßig zu der Gemeinde, aber so das Reich Gottes, das ist irgendwie nicht das, wofür mein Herz brennt. Selbst du, denke ich, kannst dir heute Morgen ein bisschen was mitnehmen und dir überlegen, was ist das, was du möchtest, dass am Ende deines Lebens übrig bleibt. Und dass du dir überlegst, wofür lohnt es sich wirklich zu leben? Und das sind eben nicht die Dinge, die wir jetzt unter Spaß oder unter Vergnügen abbuchen würden, sondern das sind eigentlich ganz andere Dinge. Es gibt im 1. Korintherbrief eine ganz bekannte Stelle vom Apostel Paulus, wo er über ein Gebäude spricht, was wir bauen. 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15 lese ich euch davor. Und er spricht davon, dass jeder von uns an diesem Gebäude baut. Und er fängt zunächst mal mit dem Fundament an, so wie es beim guten Gebäude auch gemacht wird. Er sagt, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes oder gar besseres Fundament legen. Also das Fundament ist gelegt, Jesus Christus, und auf dieses Fundament bauen wir auf. Und jetzt ab Vers 12 sagt er uns, wie man das machen kann. Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine, andere nehmen nur Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar aus dem Feuer gerettet werden, aber nur mit knapper Not. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir hatten, als wir jetzt auf der Konferenz waren, eine kurze Unterhaltung mit den Mitarbeitern, die unsere älteste Gruppe machen, die machen zurzeit die Bergpredigt. Und da ging es auch um diese Belohnung und den Schatz im Himmel. Kennt ihr bestimmt diese Stelle. Und dann ist halt, was passiert, und ich denke, ich erzähle dir jetzt keine Geheimnisse, weil ich glaube, das passiert jedem von uns, der sowas schon mal hatte. Es gibt ganz einfache Wahrheiten, von denen wir glauben, dass wir sie verstanden haben. Und wenn wir sie jemand anderem erklären müssen, dann stellen wir plötzlich fest, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Und jetzt war die Frage, was ist eigentlich dieser Schatz im Himmel? Er sagt, wir möchten diesen Schatz im Himmel haben. Und es ist, glaube ich, genau dasselbe, was hier auch steht. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht darum geht, dass wir durch unsere Taten hier auf Erden und durch die Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen und wie wir auf diesem Fundament weiterbauen, dass wir uns dadurch den Himmel verdienen könnten. Es geht nicht darum, dass wir durch gute Werke irgendwie dafür sorgen, dass wir in den Himmel kommen. Und wenn du diesen Abschnitt ganz genau liest, dann stellst du das auch fest, das ist ganz offensichtlich. Er sagt, selbst bei einem, bei dem alles verbrennt, wo nichts übrig bleibt, der beim Bauen alles falsch gemacht hat, sagt er, verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird aber aus dem Feuer gerettet werden. Es geht nicht darum, dass wir uns den Himmel erkaufen durch das, was wir tun. Es geht nicht darum, dass wir Gott beeindrucken durch gute Werke und er sagt, na gut, also du hast jetzt so viel geleistet, dich lasse ich in den Himmel. Das Fundament ist gelegt. Jesus Christus ist gestorben, er hat bezahlt für meine Schuld und Sünde. Meine Eintrittskarte in den Himmel ist gelöst. Egal, was ich darauf baue, egal, wie ich weiterlebe, mein Heil liegt in Jesus und nicht in meinen Werken. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das tief in unsere Herzen eingraben. Aber Paulus sagt nun nicht, das Fundament ist gelegt, du wirst auf jeden Fall im Himmel ankommen, ist doch vollkommen egal, was du da drauf baust. Nein, Paulus sagt, es ist sehr wichtig, wie wir da drauf bauen. Es ist wichtig, ob wir Stroh und Holz und Heu und irgendwelche brennbaren Materialien nehmen oder ob wir was nehmen, was Wert hat für die Ewigkeit. Und das ist genau das, um was es mir heute Morgen gehen soll. Es geht nicht um Angst, es geht nicht um Druck, es geht nicht um Himmel oder Hölle, sondern es geht darum, dass wir auf die richtige Bank einzahlen. Man sagt so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen. Oder andersrum ausgedrückt, manche sagen auch, man kann sein Geld nicht mitnehmen, aber man kann es vorausschicken. Und mir geht es, wie gesagt, heute Morgen nicht ums Geld, aber all das, was wir hier auf Erden tun, wir können was für die Ewigkeit bewirken. Letztendlich geht es um kluge Entscheidungen. Es geht darum, mit dem wenigen Besitz, mit der wenigen Zeit, mit den wenigen Gaben, vielleicht empfindest du das so, vielleicht sagst du, ich habe viel Zeit, ich habe viel Besitz und ich habe viele Gaben. Aber wie auch immer, mit diesem begrenzten Gut, was uns anvertraut ist, weise umzugehen. Und jetzt kommen wir zur dritten Bibelstelle, die ihr mit mir aufschlagen dürft, wenn ihr Bibeln dabei habt, Kolosser Kapitel 4, die Verse 5 bis 6. Und da ist auch von diesem klug die Rede oder von weise, je nachdem, wie es bei euch übersetzt ist. Verhaltet euch klug und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Denkt daran, dass euch nicht mehr viel Zeit bleibt. Redet mit jedem Menschen freundlich, aber scheut euch nicht zur Wahrheit zu stehen oder scheut euch nicht die Wahrheit zu sagen. Dann werdet ihr schon für jeden die richtigen Worte finden. Luther übersetzt, kauft die Zeit aus. Sagt, macht das meiste aus dieser Zeit. Wir möchten die Zeit, die uns bleibt, von der wir nicht wissen, wie viel es ist. Paulus hat gesagt, es ist nur noch kurze Zeit. Das ist jetzt 2000 Jahre her. Also man kann jetzt sagen, gut, in dem Punkt hat sich Paulus getäuscht. Und vielleicht haben auch wir noch ganz viel Zeit. Wir wissen das alle nicht. Aber die richtige Haltung, glaube ich, ist schon die, die uns Paulus hier zeigt. Nämlich, dass wir sagen, wir wissen es nicht. Es kann sein, dass Jesus morgen kommt. Es kann sein, dass wir morgen sterben. Es kann alles Mögliche eintreten. Lasst uns nicht so einkaufen, wenn wir denken, wir haben einen vollen Geldbeutel und da kommt es nicht so drauf an. Sondern wir wollen weise umgehen. Wir wollen weise umgehen. Stell dir vor, du hast jetzt gewinnst im Lotto den Jackpot, was weiß ich, 10 Millionen oder sowas. Und dann bringst du das Geld zu irgendeinem Anleger und sagst, da verwalte es für mich. Und dann sagt der, das sind ja 10 Millionen. Da brauche ich nicht so genau drauf gucken, wie man das anlegt. Das ist ja viel, selbst wenn ein bisschen verloren geht. Du würdest doch erwarten, dass der vom ersten Euro an richtig gut damit umgeht und dass er es weise einsetzt. Und so ist es mit unserer Zeit auch. Wir wissen nicht, wie viel das ist, wir wissen nicht, wie viel da noch kommt, aber wir wollen es von der ersten Minute an weise einsetzen. klug und besonnen uns denen gegenüber verhalten, so formuliert es Paulus hier, die keine Christen sind. Und ich möchte euch noch ein Gleichnis erzählen, denke ich, ist auch sehr bekannt, sind alles ganz bekannte Dinge, die ich euch heute sage. Hoffentlich sage ich euch nichts Neues, sonst müsstet ihr euch einen neuen Pastor suchen. Jesus erzählt ein Gleichnis von einem Mann, der auf Reisen ging. Und wir finden dieses Gleichnis in Matthäus 25. Und Jesus vergleicht Gott mit diesem Mann, der da auf Reisen geht. Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Ich lese einfach mal die Geschichte vor und nachher sage ich ein paar Dinge dazu. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen, vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silbergeld, dem anderen 2 Zentner, dem dritten einen, je nach ihren Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Der erste, der die 5 Zentner bekommen hatte, steckte sofort das ganze Geld in Geschäfte und konnte die Summe verdoppeln. Ebenso machte es der zweite. Zu seinen 2 Zentnern gewann er noch 2 hinzu. Der aber, der nur einen Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der erste, der die 5 Zentner erhalten hatte, trat vor und sagte, du hast mir 5 Zentner anvertraut, Herr, und ich habe noch weitere 5 dazu verdient. Hier sind sie. Sehr gut, sagte sein Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der mit den 2 Zentnern und sagte, du hast mir 2 Zentner gegeben, Herr, und ich habe noch einmal 2 Zentner dazu verdient. Sehr gut, sagte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam der mit dem 1 Zentner und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst und habe dein Geld vergraben. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da sagte der Herr zu ihm, du unzuverlässiger und fauler Diener. Du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank bringen sollen und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm seinen Teil weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, soll noch mehr bekommen, bis er mehr als genug hat. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Letzte weggenommen werden. Und diesen Taugenichts werft hinaus in die Dunkelheit. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Ich denke, wir sollten nicht jedes Detail in diesem Gleichnis versuchen auszudeuten. Jesus gibt uns so eine grobe Richtung vor. Aber dass wir dieses Gleichnis ein bisschen besser verstehen, möchte ich euch ein bisschen Hintergrundinformationen liefern. Ich weiß nicht, wer sich mit diesem Gleichnis schon ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat. Ich möchte mit dem Zentner anfangen. Je nach Übersetzung, manche von euch haben vielleicht andere Übersetzungen, da steht anstatt Zentner ein Talent. Und das finde ich schon mal was Schönes, denn dieses Talent, wir sprechen heute von Talent im Sinne von, der kann was. Ja? Das ist ein Talent oder der hat ein Talent. Und das ist genau aus diesem Gleichnis. Ihr seht, dass die deutsche Sprache in manchen Punkten total durch die Bibel geprägt ist. Und dieses Wort Talent gab es vorher im Deutschen so nicht. Talent war eine Gewichtseinheit eigentlich. Ein Talent waren, weiß nicht mehr genau, 35 Kilo Silber. Und es war, ausgehend von diesem Talent, von diesem Gewicht des Silbers, war es irgendwann auch mal eine Währungseinheit. Also eine relativ große, werde ich das gleich zeigen. Ein Talent war eine bestimmte Menge an Geldwert sozusagen. Und als Geld hatte ein Talent 6.000 Denare. Ah, jetzt wissen wir es. Ja, jetzt müssen wir halt noch wissen, was ein Denar wert ist. Genau, ein Denar ist ungefähr ein Tageslohn. Wenn wir davon ausgehen, dass so ein Arbeiter früher nicht so viel Urlaub hatte wie heute, und wir sagen mal ganz grob, der hat 300 Tage gearbeitet, dann sind 6.000 Denare 20 Jahresgehälter. Ein Talent sind 20 Jahresgehälter. Und je nachdem, was du ansetzt dafür, aber es liegt so in der Größenordnung von 500.000. Du bist über Kleines treu gewesen. Hat 2.500.000 anvertraut bekommen. Und das Erste, was ich in diesem Gleichnis sehe, ist, dass Gott unglaublich reich ist. Wenn einer sagt, ich vertraue dir mal was Kleines an, du kriegst von mir 2,5 Millionen. Was sagt dir das über den Besitzer, über den Eigentümer? Der hat richtig Schotter, oder? Der sagt, oh, 2,5 Millionen ist für mich ein Nasenwasser. Das zahle ich aus der Portokasse. Und das ist unser Gott. Dürfen wir auch, wenn es jetzt um den Bau geht, ab und zu mal dran denken. Deswegen habe ich auch nicht so die Sorgen, weil ich weiß, Gott baut sein Reich. Und Gott sagt, mir gehört alles Silber und Gold. Haben wir das letzte Mal auch miteinander angeguckt. Wenn dich das interessiert, wir haben es online, kannst du nachgucken. So, es geht also in diesem Gleichnis um Dinge, die Gott uns anvertraut. Und vielleicht kennt ihr diese Bibelstelle, wo es heißt, der Herr wird all unserem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum an Herrlichkeit. Also ich habe es halt in der alten Version auswendig gelernt. Versucht es mal ein bisschen moderner zu übersetzen. Wenn du Mangel hast, dann sagt diese Bibelstelle, Gott wird deinen Mangel stillen. Gott wird deinen Mangel ausgleichen. Und zwar nach welchem Maß? Nicht nach dem Maß, was du brauchst, nicht nach dem Maß, was du dir vorstellen kannst, sondern nach seinem Reichtum an Herrlichkeit. Und wir sprechen von wem? Von dem, der sagt, 2,5 Millionen Euro ist für mich ein Kleines. So, wenn du einen Mangel hast, wenn du merkst, mir fehlt irgendwas, Gott sagt dir hier in diesem Gleichnis, ich habe die Fülle und du kannst aus der Fülle schöpfen. Wenn du dich mit dem, was ich dir anvertraut habe, als treu erweist, sagt Gott, dann werde ich dich über mehr setzen. Und am Anfang dieses Gleichnisses sagt Gott, er teilt diese Talente, diese Zentner, dieses Geld, er hat es ausgeteilt nach den Gaben, nach dem, wie er seine Leute schon kennengelernt hat. Und er hat gewusst, der eine, das ist ein richtig Tüchtiger, und der setzt das Geld richtig gut ein. Und deswegen gebe ich dem 2,5 Millionen. Der andere, der ist auch nicht schlecht, aber der hat sich noch nicht ganz so gut bewährt, aber der bekommt immerhin mal 1 Million. Und dann gibt es einen, und da kannst du jetzt überlegen, welches Bild hatte Gott von ihm? Dieser Hall. Vermutlich hat er gedacht, naja, also da ist mir das Risiko doch ein bisschen hoch. Ich gebe dem mal bloß 1,5 Million. Und es zeigt sich, die beiden, die treu waren, die haben gut damit gearbeitet. Und der Herr sagt zu ihnen, ihr seid treue Knechte. Ihr habt euch weise angestellt. Ihr habt was Gutes damit gemacht. Und wenn wir jetzt eben zurückgehen und das mal nicht vom Geld her betrachten, denn ich denke, in dem Gleichnis geht es nicht um Geld. Es geht um Talente, es geht um Begabungen. Gott gibt dir Begabungen, Gott gibt dir Talente, Gott gibt dir Fähigkeiten, Gott gibt dir Zeit und ja, vielleicht auch Besitz. Aber das ist eigentlich nicht das, sondern im Prinzip alles, was wir haben, ist dir von Gott anvertraut. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wie gehst du damit um? Was machst du mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat? Setzt du sie weise ein? Setzt du sie so ein, wie der Herr das möchte? Und das Interessante fand ich jetzt, als ich darüber nachgedacht habe, wenn ich davon ausgehe, dass es sich um Gaben handelt, um Talente, um Fähigkeiten. Und dann kommt der eine und sagt, du hast mir 5 Fähigkeiten gegeben und ich habe weitere 5 dazugewonnen. Wie müssen wir das verstehen? Bekommen wir neue Gaben? Bekommen wir neue Fähigkeiten? Vielleicht kann man es auch so sehen, indem wir diese Gaben einsetzen, werden wir effektiver. Wir vermehren unsere Gaben. Wir werden besser da drin in dem, was wir tun, indem wir es einsetzen. Wer von euch hat in der Schule Französisch gelernt? Wer von euch kann noch Französisch? Also ich muss euch ehrlich sagen, ich hab mit der 11., also wir hatten damals noch 13 Schuljahre, ich habe in der 11. Klasse mein letztes Französisch gehabt, habe Französisch dann abgewählt. Mein Französischlehrer hat gesagt, Wolfgang, so ein Blödsinn, wieso nimmst du dich nicht weiter, du bekommst garantiert 15 Punkte. Dann sage ich, ich glaube, ich weiß das besser. Also ich mache kein Französisch mehr. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich Französisch nicht mehr gebraucht. Ich glaube, bis wir einen Freund von uns besucht haben, der nach Frankreich ausgewandert ist und wir ihn besucht haben. Und da war ich total erstaunt, wie viel von meinem Französisch noch übrig geblieben ist. Aber das ist ein Wunder in meinen Augen. Heute, ein paar Jahre später, bin ich immer noch erstaunt, wie viel von dem Französisch übrig ist. Aber das Typische ist, was der nach Frankreich umgezogen ist, mir erzählt hat, der ist in Wismar aufgewachsen, in der ehemaligen DDR, und der hat Russisch gelernt. Und schon zu dem Zeitpunkt, als er nach Ulm kam, er ist geflüchtet damals, ist gefasst worden mit seinem Vater, war eine Zeit lang im Knast, ist dann freigekauft worden. Und dann kam er nach Ulm über Umwege. Und schon zum Zeitpunkt, als er in Ulm war, da war er so vielleicht 20 oder sowas, als ich ihn kennengelernt habe, da konnte er kein Wort Russisch. Also gut, einzelne Worte vielleicht noch. Aber er hat alles vergessen. Hat natürlich innerlich in ihm, ist klar, das Russisch war auch nicht so besonders positiv belegt, aber er hat es nicht gebraucht. Und er hat nicht bloß das eine Talent, so wie bei mir jetzt, vielleicht ist es Französisch, ich habe das immer noch und ich gebe es Gott zurück, wie ich es bekommen habe. Also das ist sogar eher noch der positive Fall. Der Normalfall ist, dass du deine Gaben einfach verlernst. Manche von euch haben vielleicht Instrumente gelernt und ihr habt es nicht gebraucht. Und es wird nicht besser. Wenn du nicht Auto fährst, es wird nicht besser. Wenn du deine Gabe nicht einsetzt, es wird nicht besser. Aber im Gegenteil, wenn du deine Gabe einsetzt, dann wirst du besser. Ich merke einfach, wenn ich vergleiche, wie ich mich früher vorbereitet habe auf Predigten und wie schwierig da manches war und wenn ich merke, wie ich es heute tue und wie einfach in manchen Dingen manche Vorbereitung geht und wenn ich die Rückmeldungen bekomme, dann merke ich einfach dieses Talent, weil ich es immer wieder gebraucht habe, weil ich es immer wieder gemacht habe. Oder auch das Gitarre spielen. Das ist mir auch nicht in den Schoß gefallen. Ich habe 3-mal versucht, Klavier zu lernen. Das war meiner Mutter sehr wichtig. Ich habe 3-mal angefangen und das ging jeweils ein paar Wochen und ich habe wieder aufgehört. Weil ich auch gemerkt habe, das ist nicht meine Gabe. Und dann habe ich mit Gitarre angefangen. Ich hatte nie Unterricht. Aber ich habe geübt und geübt und geübt. Ich habe jeden Tag mindestens eine Stunde gespielt. Und was ist passiert? Die Gabe hat sich vermehrt. So, wenn du eine Gabe von Gott bekommen hast, dann ist das nichts, was wir irgendwo in den Topf stecken und aufs Regal stellen und gut sein lassen, sondern ist es was, was wir einsetzen sollen. Und dann vermehren sich die Gaben auch. Dann werden sie trainiert, dann werden sie besser. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Gaben bekommen habt von Gott, dann setzt sie ein. Macht was damit. Am besten für das Reich Gottes. Und das Einzige eigentlich, was dieser Herr von seinen Knechten fordert, ist Treue. Das Einzige, was er fordert, ist Treue. Und ich hätte mir gewünscht, dass einer von den Knechten sein Geld einsetzt und es versucht zu vermehren und einen Teil verliert. Da hätte ich mir gewünscht zu sehen, wie reagiert der Herr. Und ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht, was hat es uns zu sagen, dass Jesus darüber nicht redet. Das ist so der Punkt, an dem ich letztendlich hängen bleibe, wo ich glaube, wo Gott sagt, du, wenn du bereit bist, die Gaben, die ich dir gegeben habe, einzusetzen für mich, dann wird es das nicht geben, dass du Dinge verlierst. Die einzige Möglichkeit, wie du Dinge verlieren kannst, ist, indem du sie vergräbst. Aber wenn du bereit bist, deine Gabe einzusetzen für Gott, dann wirst du nicht scheitern. Was nicht heißt, dass wir keine Fehler machen. Also ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht und es passiert immer wieder. Und ich glaube persönlich, dass es für Gott überhaupt kein Problem ist, dass Leute Fehler machen, Fehlentscheidungen treffen, dass sie es gut meinen und irgendwie geht es schief. Und Gott bietet uns aber auf der anderen Seite auch an, dass wir ihn fragen dürfen. Wir dürfen ihn um Rat bitten, wir dürfen sagen, Herr, was möchtest du? Und er wird uns beraten. Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Aber am Ende, unterm Strich, werden wir, wenn wir im Willen Gottes versuchen zu sein, werden wir immer auf der Gewinnerseite sein. Wir werden immer das erreichen, was Gott will. Gott sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern wird ausrichten, zu was ich es gesandt habe. Und wenn du bereit bist, deine Gaben einzusetzen für Gott, dann wird Gott dir Erfolg schenken, unterm Strich, auf lange Sicht. Gott wird dafür sorgen, dass deine Gaben sich vermehren, dass du das erreichst, wozu Gott dir diese Gaben gegeben hat. Und ich persönlich glaube, Gott hat uns manche Dinge gegeben, damit wir sie genießen sollen. Gott hat die Welt nicht so schön gemacht, dass wir sagen, oh, als Christ darf man nichts genießen. Also das wäre aber wieder ein anderes Thema. Aber heute liegt der Schwerpunkt einfach auf der anderen Seite. Und ich hoffe, dass du so viel inzwischen schon weißt von Gott, dass er uns einfach auch mal was gönnt. Aber das, wozu uns Gott die Gaben eigentlich gegeben hat und was er möchte, dass wir tun, ist, dass wir es für sein Reich einsetzen und dass wir am Ende feststellen, dass Gottes Reich gebaut wird, dass Menschen ein neues Leben finden in Jesus, dass Menschen in Kontakt kommen mit Gott und dass sie feststellen, sie haben ihr Leben bisher vergeudet und dass sie feststellen, Gott liebt sie, Gott hat einen guten Plan für ihr Leben und dass sie am Ende nicht verloren gehen. Dass sie anfangen zu sagen, okay, ich bin bereit, dass Jesus in meinem Leben dieses Fundament legt. Und auf dieses Fundament kann ich aufbauen. Wie viele Leute in unserer Stadt versuchen, ihr Haus zu bauen ohne das Fundament? Die machen viele gute Werke, die bauen viele, viele gute Sachen. Und die bauen Gold und Silber und Edelsteine und was weiß ich was in den Sand. Und am Ende kommt das Unwetter und alles fällt zusammen, weil das Fundament fehlt. Und genauso wie wir auf der anderen Seite gesagt haben, wir können den Himmel nicht verlieren, wenn wir das Fundament haben, genauso wenig müssen wir sagen, es ist vollkommen egal, was du in den Sand baust. Solange du das Fundament nicht hast, ist es umsonst. Und das ist das, was wir weiter sagen müssen, was wir den Menschen sagen müssen. Wir müssen ihnen nicht sagen, dass sie schlecht sind und dass sie, keine Ahnung, nichts taugen und dass wir alle viel besser sind. Aber wir müssen sie darüber unterrichten, was das ist, was Gott in seinem Wort uns gezeigt hat, damit sie ihr Leben nicht verschwenden und damit sie aus ihrem Leben was machen können, was übrig bleibt, damit sie Leben in Ewigkeit haben. Und das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde, auch so im nächsten Jahr, was jetzt vor uns liegt, dass wir einfach unseren Auftrag in Laupheim, wo immer wir mit Menschen zusammenkommen, dass wir den wahrnehmen. Und dass wir so ein Licht sind in dieser Welt, wo wir Menschen Hoffnung geben können, wo wir sagen können, wir haben einen guten Gott, dem wir dienen. Und dass wir bereit sind, unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, einzusetzen. Wir werden da die nächsten Wochen noch ein bisschen was drüber hören und wir werden das ganze Jahr über durch verschiedene Dinge, die da noch kommen werden, auch die Möglichkeit schaffen, dass jeder von uns diese Gaben dann auch ganz praktisch einsetzen kann. Aber heute ist mir einfach mal wichtig, dass wir so diese innere Bereitschaft haben, dass wir sagen, ja, Gott hat mir was gegeben und ich bin bereit, das, was Gott mir gegeben hat, einzusetzen für ihn. Und wir werden jetzt gleich das Abendmahl miteinander feiern. Und ich überlege mir immer wieder, sollen wir das Abendmahl vielleicht einmal vorher feiern oder sollen wir es hinterher feiern? Und die meiste Zeit komme ich eigentlich immer wieder, und das merkt ihr ja, weil wir es immer wieder so machen, an den Punkt, wo ich sage, ich finde, das Abendmahl ist was, wo wir Gott eine Antwort geben können. Das Abendmahl ist was, wo wir Gott sagen können, ja, ihr habt es verstanden heute. Und ich möchte dich heute einfach herausfordern. Du kannst dieses Mahl nehmen und einfach sagen, Herr, ich bin dankbar, dass du dieses Fundament bei mir gelegt hast. Ich bin dankbar, dass du mich errettet hast. Ich bin dankbar, dass du mein Leben neu gemacht hast. Und deswegen nehme ich dieses Mahl. Danke, dass das Fundament da ist. Das ist in Ordnung. Aber ich möchte uns herausfordern heute Morgen zu sagen, ich möchte nicht bloß das nehmen, was du mir anbietest. Ich möchte nicht bloß Danke sagen für das, was du mir gegeben hast und sagen, danke, war schön, ich genieße es jetzt. Sondern ich möchte meine Gaben, mein Leben dir zur Verfügung stellen und Gott möchte einen Bund mit uns schließen. Und ich möchte in diesen Bund eintreten. Ich lese uns diese Einsetzungsworte, die ihr hoffentlich alle gut kennt, lese ich uns vor. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. So, Gott will mit uns einen Bund schließen. Und dieser Bund, der hat eigentlich zwei Seiten. Das eine ist, dass Gott sagt, du gibst mir deine Schuld und ich gebe dir Vergebung. Die andere Seite ist, dass Gott sagt, ich vertraue dir Gaben an, ich vertraue dir Dinge an, die ich in dein Leben investiert habe. Und ich würde mir wünschen, wenn du in diesen Bund eintrittst, dass du diese Gaben, dass du diese Güter, die du von mir erhalten hast, dass du die einsetzt für mein Reich. Und wenn du dieses Abendmahl heute nimmst, bei uns ist ja eher ein Morgenmahl, also dieses Mahl jedenfalls, wenn du das nimmst, dann gib Gott doch heute eine Antwort darauf. Wir werden gleich eine Zeit der Stille haben. Die, die schon länger hier bei uns in der Gemeinde sind, die wissen, dass wir das öfters machen und dass wir einfach darüber nachdenken, wo sind Dinge, die ich vor Gott auch noch in Ordnung bringen muss. Aber denk doch vielleicht auch darüber nach, was habe ich von Gott erhalten? Welche Gaben sind da? Und wie kann ich die einsetzen? Vielleicht sitzt du auch da und sagst, ich würde gerne meine Gaben für Gott einsetzen, aber ich habe keine Ahnung, was ich bekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen kann. Selbst wenn ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Darüber unterhalten wir uns auch noch. Aber signalisier heute Morgen einfach deine Bereitschaft und sag Gott, Herr, hier ist mein Leben und ich möchte dir dienen. Ich möchte das, was du mir gegeben hast, einsetzen für dich und für dein Reich. Und ich möchte, dass Menschen durch mich was von dir erfahren. Ich möchte, dass dein Reich wächst, dass dein Reich gebaut wird. Und wenn du das tun wirst, dann lade ich dich ein, das hier während des Abendmahls zu machen, einfach in einem stillen Gebet zwischen dir und Gott, wo du einfach die Dinge mit Gott klar machst und dass du als Zeichen dessen für dich dieses Abendmahl nimmst. Lest den Rest des Textes noch vor. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch.